Freitag in der Arena.
Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag heißt Freitag in der Arena. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich führe euch gemeinsam mit meiner Chefin, unserer Gastgeberin Gitsch Eichberger, durch diese Sendung. Hallo Gitsch, schön, dass wir wieder mal hier sind.
Hallo Tom. Auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Wir haben heute Johannes Wesemann zu Gast. Er ist Gründer der NGO AllRise. Und AllRise, das bedeutet im Gericht, alle stehen auf, alle erheben sich. Und genau darum geht es heute. Es geht darum, wie man dem Klimaschutz dienen kann mit rechtlichen Mitteln. Ich bin schon sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Johannes.
Mein Name ist Johannes Wesemann. Ich bin Gründer von AllRise, einer in Österreich registrierten NGO. Und wir wollen Umweltverbrecher oder Umweltzerstörer juristisch belangen.
Johannes, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Arena. Wir beide haben auch ein bisschen eine Vergangenheit gemeinsam. Vor 30, 35, 70 Jahren sind wir gemeinsam an Orten wie diesen abgehangen. Jetzt sind wir ein bisschen gesettelter und sitzen auf Sofas in der Arena. Du hast Uber Österreich aufgezogen und da ist es total schlüssig und normal, dass du jetzt eine Non-Profit-Organisation gegründet hast, mit der das Gute in der Welt forciert werden soll. Was genau hast du denn gemacht und wie passt das mit deiner Geschichte zusammen?
Der rote Faden ist, glaube ich, ziemlich einfach erzählt. Der ist, dass mich damals Uber interessiert hat, weil wir ein System ändern wollen, nämlich die Taxiindustrie. Und Uber hat tatsächlich bei aller Kritik ein sehr einfaches System erfunden, sehr user-centric, und das hat mir gefallen, das sozusagen einzubauen. Und in dieser Situation jetzt mit AllRise und der Klage oder der Anzeige gegen den Präsidenten, wir müssen bestehendes Recht testen. Wir müssen schauen, ob bestehendes Recht ausreicht, um Klimakrise zu begegnen. Und das ist im Wesentlichen der rote Faden.
Der Präsident, den du anklagen möchtest, ist der Präsident Brasiliens, Bolsonaro, weil er den Regenwald rodet in einer Art und Weise, die uns allen die Luft raubt. Bist du Jurist? Bist du Rechtsanwalt? Bist du Rechtskenner, dass du das versuchst? Oder warum tust du das?
Also ich bin weder noch, bin kein Rechtskenner, kein Jurist, ich bin ein Unternehmer und ich habe mich eigentlich nur geärgert. Also es ist 2019, die brennenden Wälder, ich habe mich geärgert, bin zu meinem Anwalt gegangen und habe ihm gesagt, Wolfram, jetzt wollen wir doch den Bolsonaro klagen, find mir einen Weg. Sehr jugendlich, ein bisschen ungestüm und sind dann relativ rasch erwachsen geworden und haben uns den internationalen Gerichtshof, Strafgerichtshof angeschaut und haben dann relativ rasch gewusst, was wir machen wollen.
Was genau wollt ihr machen und was werdet ihr machen? Bevor ich die Gitsch da jetzt irgendwie ins Gespräch einbeziehe, will ich noch wissen, da kommt der Unternehmer, sagt, er möchte irgendwie einem Politiker am anderen Ende der Welt das Handwerk legen in Wirklichkeit und wird das auch tun. Was genau macht sie da?
Also erstens glaube ich, dass die Klimakrise sehr stark eben über das Recht bekämpft werden muss, beziehungsweise gelöst werden muss. Wir müssen die Gerichte beschäftigen, weil die Politik, glaube ich, nicht den Mut hat, Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Das tun wir hier auch. Wir rufen das Gericht an, Internationalen Strafgerichtshof, um zu beweisen, dass bestehende Gesetze ausreichen, Umweltzerstörung globalen Ausmaßes juristisch zu verfolgen. Das ist es, was wir tun.
Gitsch, die Politik hat nicht die Kraft, das zu tun, was die Gerichte hoffentlich können?
Also die Politik hat definitiv zu wenig Kraft und zu wenig Willen. Also ich glaube auch, dass man an mehreren Hebeln gleichzeitig ziehen muss und anschieben muss, dass man die Klimakrise noch bewältigen kann. Mich würde interessieren, wie du das Rechtssystem einschätzt, weil das ist ja eine Infrastruktur, in der wir leben, die halt nicht immer sichtbar ist, aber die halt sichtbar wird durch Gerichtssprüche. Wie schätzt du das ein? Ist die schon gut genug ausgerüstet, diese Rechtsinfrastruktur, diese globale, dass sie ausreicht eben, um so Verbrechen wie das der Regenwaldabholzung im Amazonas, aber das ist ja nur ein Beispiel, auch andere, zu bekämpfen. Reicht es dafür oder braucht es eine Änderung des Rechtssystems?
Nein, ich bin bei dir, es muss der erste Punkt gelten und das Recht reicht völlig aus. Wir müssen lernen, glaube ich, es zu testen, es kreativ neu zu interpretieren. Es gibt extrem spannende Urteile, die heuer gefällt wurden, zum Beispiel der Deutsche Verfassungsgerichtshof, der verkürzt im April diesen Jahres gesagt hat, schlechte Umweltgesetze haben Auswirkungen auf alle deine Grundrechte. Das ist ein Meilenstein und wird nachhaltigste Auswirkungen auf den deutschen Rechtsstaat haben. Und was immer in Deutschland passiert, wird weltweit sich ganz genau angeschaut. Und hier Internationaler Strafgerichtshof, wir haben kein Ökozid als Verbrechen, aber wir haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, es sterben Menschen durch bewusste Handlungen. Also ja, können wir nutzen. Das ist der Weg, den wir gegangen sind. Und ich glaube, es ist ein vielversprechender.
Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie ihr denn gegangen seid? Weil ihr seid ja direkt den Weg über die Menschen vor Ort gegangen und nicht sozusagen um die globalen Auswirkungen.
Ja, klimatologisch, was immer da passiert mit Abholzung, ist juristisch völlig irrelevant für den Strafgerichtshof. Juristisch schwer zu beweisen ist, dass Umweltzerstörung in Brasilien passiert und wir hier darunter leiden oder daran sterben. Es ist zwar klimatologisch nachweisbar, aber nicht juristisch. Da haben wir den Weg gewählt. Umweltzerstörung in Brasilien, Umweltschützer, die dagegen auftreten, die Repressalien ausgesetzt sind oder sogar umgebracht werden, ist gleich Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir erreichen damit das gleiche Ziel, aber ein anderer Weg wurde gewählt.
Jetzt ist der Herr Bolsonaro einer, der nicht vom Herrn Wesemann als erster geklagt worden ist, sondern der ist ja doch einer, an dem sich schon viele reiben, der auch schon mehrfach geklagt worden ist. Es ist ihm nur vollkommen blunzen, um das wienerisch zu sagen. Glaubst du, wirst du Johannes Wesemann, den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, zumindest zum Einlenken, zum Nachdenken bewegen? Oder ist das eher etwas, das du tust, um ein Zeichen zu setzen?
Ist nicht mein vorrangiges Ziel, den Herrn Bolsonaro hinter Gitter zu bringen, weil tatsächlich, das wird ein steiniger Weg. Worum es mir geht, ist, einen Präzedenzfall zu schaffen. Anerkennt der Strafgerichtshof unseren juristischen Weg, versteht er die Schwere des Verbrechens, deswegen unser Klimaschwerpunkt in der Anzeige. Dann schaffen wir einen Präzedenzfall und dann muss ich in Zukunft, ob Unternehmenslenker, ob Politiker, sehr, sehr genau überlegen, ob er bei ähnlichen Weggabelungen steht wie der Bolsonaro, weil genau das Gleiche kann ihm passieren. Und das ist das, was wir letztendlich erreichen wollen.
Ich möchte noch mal ganz kurz irgendwie, auch wenn wir alle wissen, dass der Amazonas-Regenwald niedergebrannt, abgeholzt wird im Ausmaß, das unvorstellbar ist, nur zwei Zahlen reinbringen. Etwa 4000 Quadratkilometer Amazonas-Regenwald werden jährlich abgeholzt. Um das ein bisschen zu illustrieren, Vorarlberg ist 2600 Quadratkilometer groß, also zweimal Vorarlberg pro Jahr, oder Wien ist 414 Quadratkilometer groß, also zehnmal die Fläche von Wien sind es, um die es da geht.
Ja, man muss eigentlich sagen, es sind 10.000, die pro Jahr abgeholzt werden. 4.000 davon werden ihm zugeschrieben. Das heißt, wir haben im Wesentlichen das Doppelte von den Zahlen. Also es ist wirklich alarmierend. Und eine weitere Zahl ist wissenschaftlich bewiesen, dass seine Handlungen letztendlich schuld daran sind, dass wir in den nächsten 80 Jahren 160.000 Hitzetote zu erwarten haben. Das ist kein Kavaliersdelikt.
Ja, spannende Frage. Wie gehst du um mit dem Argument, dass ja die Länder, da, wo es noch Tropen gibt, tropische Regenwälder, sind ja die letzten, ein paar gibt es in Afrika, ein paar gibt es in Asien und den Amazonas-Regenwald eben so als die bedeutendsten Waldgebiete. Wie erklärt man denen, dass sie ihren Wald nicht abholzen dürfen? Wenn man jetzt Europa hernimmt, das war ja auch mal komplett bewaldet. Und das haben wir halt schon vor ein paar hundert Jahren erledigt. Und da gibt es halt aus dem Grund jetzt keinen Wald mehr. Und deshalb wird hier jetzt keiner geklagt. Trotzdem soll jetzt der Amazonas bzw. Brasilien das nicht tun dürfen. Was ist da das Argument?
Ich glaube, das springende Argument ist, dass wir einfach erst seit heuer existieren und die Zerstörung von 97% in Europa des Urwaldes ist leider schon passiert. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben uns den Bolsonaro, die Regierung Bolsonaros, also sprich die Angebotsseite, angeschaut. Jetzt müssen wir uns eigentlich die Nachfrageseite anschauen. Man muss tatsächlich so denken, weil das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind die Autohersteller, die noch immer das Leder kaufen für ihre Sitzbezüge, obwohl das technologisch überhaupt nicht mehr notwendig wäre. Oder die fleischfressende Industrie oder drittens die finanzierende Industrie, also die ganze Bankenwelt, die solche Transaktionen finanziert. Die wollen wir uns auch gerne im nächsten Schritt anschauen. Und es geht eben nicht darum, du darfst nicht, sondern wir haben tatsächlich ein Problem in Brasilien, das uns alle betrifft.
Du hast gerade tatsächlich Angebot und Nachfrage gesagt. Also ein klassisches unternehmerisches Vokabular strapaziert. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen? Was heißt, Brasiliens Regierung ist das Angebot, wer ist die Nachfrage?
Angebot heißt, wir haben den brasilianischen Regenwald vor Ort in Brasilien. Ja, und dort wird vor Ort abgeholzt für die Rinder. Das ist sozusagen das Hauptargument. Danach sozusagen Anbau, Soja etc. Die Nachfrageseite ist eben, dass es sehr genau bekannt ist, welchen Beitrag die Autobauer zum Beispiel leisten für die Zerstörung des Regenwaldes, indem sie nachfragen, eben Leder aus Brasilien. Und daher habe ich sozusagen diesen Terminus verwendet, Angebot und Nachfrage. Was wichtig ist, unabhängig vom Terminus, es gibt zwei Seiten der Medaille und nicht nur eine. Und ich glaube, unser nächster Schritt muss sein, uns die andere Seite nun anzuschauen.
Du klingst so unheimlich reflektiert, so unheimlich überlegt. Das klingt irgendwie, als hättest du ganz genau die Strategie da durchgearbeitet. Aber es gab doch sicher einen Moment, wo du gedacht hast, ich muss was tun. Wo war für dich dieser Kipppunkt? Was ist da genau passiert? Wann war das?
Ja, das war 2020, nachdem ich ein Jahr lang betrachtet habe, was da sozusagen passiert, brennende Wälder. Und es hat, wie wir jung waren, hat die Caritas eine Werbung geschalten im Fernsehen. Ich kann mich noch so gut erinnern, oder das Rote Kreuz. Und man hat wieder ein hungerndes Kind in Afrika gesehen. Und die Werbung hat geendet mit dem Satz, nicht nur nicken, sondern spenden. Und dann habe ich das sozusagen auch damals so inhaliert. Nicken heißt, du schaust dir das an und denkst dir, mein Gott, schrecklich. Und dann gehst du wieder am Privatplatz Tennis spielen. Und ich habe mir damals gesagt, nein, ich will das nicht. Ich wurde 50, vielleicht habe ich eine Midlife-Crisis gehabt. Ich habe Kinder, die mich challengen, ja, die wollen antworten. Und ich wollte natürlich, eitler Vater, auch ein Vorbild sein. Und das waren sicher meine persönlichen Gründe. Und dann bin ich sozusagen professionell geworden und ich bin eben sehr rasch auf einen Bereich gestoßen, der mich total fasziniert, nämlich das Recht, das uns als Gesellschaft führt und leitet. Und daher, ja, ich kann nur sagen, ich war wahrscheinlich noch nie so glücklich auch mit dem, was ich da gemacht habe.
Glücklich?
Ja, tatsächlich glücklich.
Weil sinnstiftend?
Oder? Weil sinnstiftend. Und das hat natürlich was mit unserem Alter zu tun.
Ja klar, aber das lassen wir jetzt mal ausgeblendet. Aber es ist sinnstiftend, etwas Gutes für die Kinder, für die Welt zu tun.
Es ist einfach was Sinnvolles zu tun. Und wenn wir Erfolg haben mit dieser Geschichte, hat das einen unglaublichen Nachwirkung. Ja? Und ich habe in meinem Leben zumindest schöne Sachen gemacht, aber ich habe noch nie so etwas versucht mit solcher Tragweite. Und das ist natürlich extrem befriedigend. Außerdem, trotz kurzer Antworten, wir haben bis heute fast 50.000 Unterschriften auf unserer Petition in 3 bis 4 Wochen. Ich merke, das Thema ist hot. Die Leute interessieren sich dafür. Die wollen, dass da was passiert. Und es ist natürlich extrem schön, dass es gelungen ist, hier eine Option zumindest aufzuzeigen.
Nicht nur nicken, sondern handeln. Ein Werbespruch von Rotes Kreuz, Caritas, von den Guten, egal was es ist, der 30 Jahre später auch noch Früchte trägt. Nicht nur nicken, sondern handeln. Ist das nicht ein Motto, das auch für vieles zutrifft, was wir tun?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass es auch die Zeit jetzt reif ist dafür. Einerseits, weil einfach eine andere Welt auch möglich ist und auch sein muss. Wir müssen letztendlich, wir sehen ja, wohin uns das Wirtschaftssystem, das alte Tun gebracht hat. Und ich glaube, das ist jetzt genau, dass man jetzt genau Menschen kommen, die sozusagen aus unterschiedlichsten Motiven, das fasziniert mich an deiner Geschichte auch so, du kommst nicht aus der Öko-Seite, sondern kommst ganz von einer anderen Seite und sagst, ich will da jetzt was machen und ich bringe mich jetzt da ein. Und es wird auf einmal entstehen da ganz neue Allianzen und Bewegungen. Und das finde ich extrem spannend, weil dieses Tun, von dem du gesprochen hast, Tom, auf einmal in die Mitte rückt. Und auf einmal dadurch auch sozusagen wieder eine neue Dynamik entsteht. Habe ich dich richtig verstanden, Johannes, dass du schon planst einen Zangengriff? Also dass du, weil du gesagt hast, die eine Seite ist die politische und dort das Recht auszuprobieren, aber das nächste ist auch die Seite jetzt der Firmen zum Beispiel, die davon profitieren und die Angebotsseite, wie du sie genannt hast, die auch in die rechtliche Zange zu nehmen, oder habe ich das falsch interpretiert?
Nein, also wir wollen jetzt, das ist im Zuge des Projekts gekommen, wir wollen aus All Rise tatsächlich einen nachhaltigen Player bauen. Und vielleicht noch kurz einleitend zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich sehe die Industrie, in der ich mich da jetzt plötzlich bewege, der Foundations und NGOs, das ist eine sehr schwierige Industrie aus meiner Sicht, die seit 70, 80 Jahren existiert, nach dem Weltkrieg. und sich de facto nicht verändert hat. Und ich glaube, unsere Probleme sind so global und so komplex, dass wir diese Probleme neu denken müssen, nämlich die Lösung dieser Probleme. Deswegen finde ich so wichtig, dass die Anwälte mit den Klimatologen arbeiten. Wir müssen das Kapital anziehen, weil wir brauchen Geld, damit wir lange Bestand haben. Wir brauchen Kapital, damit wir die Leute, die sich da engagieren, ordentlich bezahlen, denen eine berufliche Perspektive geben. Damit verdoppeln wir, vervierfachen wir das Volumen dieser Leute, die sich da engagieren. Also ich denke natürlich über Sachen nach, pro bono, absolutes Problem. Bin kein Freund der pro bono Diskussion, dass es das gibt. Wir bewegen uns in einem vielleicht völlig neuen Denken. Das ist eben auch das, was mich bei Uber so interessiert hat. Und ja, daraus entsteht natürlich der Wunsch, mehr zu tun, weil wir wirklich Blut geleckt haben. Blut geleckt haben heißt, wir haben uns auf etwas eingelassen und haben eine echt sehr gute Anzeige abgeliefert, hat eine super Kampagne gemacht. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die wir uns anschauen wollen. Die Nachfrageseite ist ein großes Thema. Eine andere Thematik, die uns interessiert, sind die Strafzahlungen, die Österreich bei Nichteinhaltung der CO2-Ziele mit der Europäischen Union zu zahlen hat, die fast 10 Milliarden sind. Wo wir heute wissen, sie werden zu zahlen sein und alles, was da versprochen wird, wird nicht einhaltbar sein. Ja, und es gibt also ganz viele Themen, wo ich mir denke, da hat das Recht in Kombination mit der Wissenschaft absolut eine Legitimation.
Du hast was ganz Zentrales für mich gerade gesagt. Auch bei Uber hat dich interessiert, neue Strukturen aufzubauen, was Neues zu machen. Das ist ein Unternehmen, das wirft Geld ab. Da kommt Geld herein, mit dem kann man dann weiter wirtschaften. Wenn du einen Jair Bolsonaro klagst, dann kostet das vor allem Geld. Du machst eine Kampagne, wo 50.000 Menschen sagen, ja, wir finden das super, was du tust. Aber das kostet ja Geld. Pro bono ist nicht ein Ding, also irgendwie Volunteering die ganze Zeit. Aber von irgendwo muss ja auch die Ressource kommen, um diese Kampagnen zu fahren.
Das ganze Projekt hat mehrere hunderttausend Euro gekostet bis jetzt und das ist ein Betrag, den wir noch nicht zur Gänze aufgestellt haben, aber einen Großteil haben wir aufstellen können über Unternehmer, die teilweise auch gar nicht so grün sind, teilweise grün, teilweise sagen, mir gefällt, dass ihr das Recht in den Mittelpunkt stellt und keine politische Ideologie, Unternehmen, ja, die wie Ecosia, die eine grüne Suchmaschine, die das in der DNA haben, Stiftungen. Wir sind uns noch nicht mit Crowdfunding. Jetzt haben wir bewusst eigentlich gesagt, das machen wir erst in der nächsten Phase. Aber so sind diese Gelder zusammengekommen. Da mal ein Tausender, dort 5.000 etc. Und das ist eben wirklich eine Aktion der Zivilgesellschaft, muss ich sagen. Ja? Und die wird immer stärker kommen. Und das Recht ist natürlich ein super Instrument für die Zivilgesellschaft, weil es tatsächlich machbar ist.
Gitsch, das ist ja faszinierend. Da gibt es Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die Geld hergeben, um etwas, was noch nicht gemacht worden ist, einmal zu finanzieren und die gar nicht aus diesem Gutmenschenbereich kommen müssen. Das heißt, das Potenzial, an Gutes tun zu wollen, ist viel größer, als wir uns das bisher gedacht haben, oder?
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich glaube, wenn das Klima retten müssen, wenn die Welt retten müssen, diejenigen, die immer schon es immer schon gewusst haben, ja, die schon seit ewig da dran sind und die sozusagen diese 2% an Menschen, die das sich zum Herzensthema gemacht haben, dann werden wir nie irgendwo hinkommen. Also tatsächlich geht es hier um ein Mainstream-Problem. Das ist ein Problem, das jeder Mensch auf der Welt hat. Und das werden wir nur lösen, wenn wir es schaffen, dass die Mehrheit diese Lösung auch unterstützt und das auch lebt. Und ich glaube, die werden das nicht tun, weil sie nach vorne gehen und Vorreiter sind, sondern es braucht diese Spareheads, die da vorne sind und die Pioniere sind, die Neues probieren und die sich was trauen und eben genau solche neuen Initiativen, wo es einfach Engagement braucht, aber in Wirklichkeit braucht es den Mainstream, der dann sagt, und das unterstütze ich. Und ich glaube, das ist das, was im Moment so eine spannende Zeit ist, dass es einfach auch für Leute, die früher vielleicht noch sich nur fürs Gegenteil begeistert haben, dass die jetzt einfach es auch schick finden, darüber nachzudenken. Wir sehen das auch im Energiebereich, dass auf einmal Menschen, die früher über große Autos geredet haben, jetzt auf einmal über große Elektroautos zumindest reden und dass das einfach, dass sozusagen dieser Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft einfach schon mehr Leute mitnimmt. Und da gilt es einfach noch nachzulegen und das muss in sein, das muss cool sein, das muss Mainstream sein, weil sonst wird es uns nicht gelingen.
Johannes, das klingt jetzt alles super, was ihr beide sagt. Ich sage jetzt trotzdem, als geeichter Demokrat, der jahrelang auch in der Schule politische Bildung genossen hat, ja, haben wir nicht die politischen Institutionen, deren Aufgabe qua Demokratie, qua gewählt werden, darin besteht, genau diese Interessen der Bevölkerung, der Mehrheitsbevölkerung, warst du im Durst, in deinem ersten Statement gesagt, die Politik bringt das nicht über die Rampe.
Ja, und ich glaube, das beste Beispiel ist die COP 26. Meiner Sicht könnte man die zudrehen und braucht man gar nicht mehr veranstalten. Die wurde 1995 das erste Mal gemacht in Berlin. Ganz wichtig, keine Social Media, kein Internet, da ging es echt um die Sache. Heute ist das eine PR-Veranstaltung. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns Anleihe nehmen müssen, zum Beispiel daran, wie die Europäische Union funktioniert. Diese großen Gipfeltreffen, die funktionieren so, dass über Monate oder teilweise auch Jahre die Unterhändler, wer immer die sind, Themen verhandeln, bis zu einem Stadium, wo es dann diesen Gipfel gibt, dann sollen sie alle fotografieren lassen, dann wird was unterschrieben. Ob gut oder schlecht, aber dort ist, bis dahin ist eigentlich schon alles gemacht. Und ich glaube, dass diese Gespräche, diese öffentlichen Sitzungen etc., die dann letztendlich darin münden, dass es Pledges gibt, also Versprechen, ohne Konsequenzen, ohne Pönalen, ja, und dort bewegen wir uns aber. Und so ist die Politik. Und ich glaube, die Politik, das kann man ja auch gar nicht vorwerfen oder ist immer so einfach als Nicht-Politiker, der denkt, nach Gewinnen der Wahl ist er schon bei der nächsten Wahl. Und daher ist das eine sehr schwierige Thematik. Und daher glaube ich tatsächlich, dass wir denen wehtun müssen. Wir müssen die Leute in die Pflicht nehmen, indem wir einfach das Recht in die Hand nehmen.
Das heißt, die Zukunft ist zu wichtig, um sie den Politikern zu überlassen?
Nein, die Zukunft ist so wichtig, dass wir sie in eine weitere Säule der Gesellschaft überantworten, nämlich den Gerichten.
Mhm. Sind die Gerichte die besseren Politiker?
Ich würde in einem Punkt nicht unterschreiben, dass es die COP nicht braucht. Ich glaube, dass es tatsächlich über die Klimakonferenzen gelingt, immer wieder das Thema oben zu halten. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, aber ich teile deine Einschätzung, dass man mit der COP allein das Klimaproblem nicht lösen wird und dass es jetzt mehr braucht und dass es eben genau solche vielleicht disruptiveren Ansätze braucht, ja, die sozusagen die anders vorgehen als bisher, die da quer reinkommen und die quasi das, was wir haben, auch schon nutzen. Weil das stimmt ja, die COPs versprechen ja schon ewig dasselbe, nämlich dass wir die Kurve kratzen werden und es passiert aber da draußen nichts. Ja. Es sind immer wieder diese Konferenzen mit Versprechungen und die Versprechungen, die 1,5 Grad, wir wissen, wie unwahrscheinlich das inzwischen ist, die helfen uns halt nichts, wenn sie nicht irgendwo mal eingelöst werden. Insofern finde ich das einen total positiven Ansatz und ich finde es auch beruhigend zu wissen, dass es eben sowas gibt wie das Rechtssystem, das dann auch noch da ist, ja, weil man sich auf vieles andere, wie wir wissen, nicht verlassen kann. Ja, die Säule des Staates, die zumindest, wo ich sage, neben der Wissenschaft ist das vielleicht noch die, an die ich am meisten glaube.
Johannes, für Menschen, die zum ersten Mal hier und heute von All Rise hören, wo befindet sich denn diese NPO, dein Engagement, die Kampagne des Anklagens von Jair Bolsonaro im Augenblick. Was ist schon passiert? Was passiert gerade? Und was wird in welchen Zeitfenstern demnächst passieren?
Also was wir gemacht haben, ist eine Anzeige, ganz formal gesprochen. Also wir klagen ihn nicht an. Wir machen eine Anzeige. Wir haben sie am 12. Oktober eingereicht. Da ist sozusagen der Eingang bestätigt worden. Und jetzt liegt es am Strafgerichtshof darauf Stellung zu beziehen, muss es nicht.
Haben die dafür?
Es gibt keine seriöse Zeiteinschätzung. Ich glaube nur, und das teilt auch unser wirklich sehr spannender Beirat mit mir, der eben auch sagt, schräg, was du da machst, aber der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können. Und wir glauben, dass wir in Q1, Q2 nächsten Jahres, also 1. und 2. Quartal, eine Stellungnahme durchaus erwarten können. Das ist das eine. Und wie geht's weiter? Der kann dann sagen, ich bin nicht zuständig. Dann können wir sagen, okay, super, aber das bedeutet, du brauchst Ökozid, das 5. Verbrechen in den römischen Statuten. Oder er sagt, ich verstehe euren Weg, wir gehen in eine Voruntersuchung, in eine sogenannte Preliminary Examination und schauen uns den Fall an. Und das wäre der erste Schritt, einen Präzedenzfall zu schaffen. Das ist ungefähr das Spektrum, in dem wir uns jetzt bewegen, mit diesem Fall.
Es gibt ja auch andere, ich nenne es mal pauschal, Klimaklagen bei verschiedensten Gerichtshöfen. Seid ihr vernetzt mit diesen anderen Initiativen, mit diversen Anwälten, Anwältinnen, die da eigentlich mit anderen Bohrern ins gleiche Brett hineinbohren?
Eigentlich sind wir wahrscheinlich mit fast allen gut vernetzt. Das ist eine sehr überschaubare Community von Stiftungen, die das finanzieren. Die Deutsche Umwelthilfe ist auch ein Partner von uns, die maßgeblich auch bei der deutschen Verfassungsklage oder Klimaklage mitgemacht haben. Ja, es sind ähnliche Anwälte. Das sind ja, die bezeichne ich als die wirklichen Freaks, diese Anwälte. weil sie wirklich jahrelang arbeiten müssen. Sehr komplexes Thema, sehr spannend. Und aber es ist, ja, absolut, wir haben eine Situation, wo wir sehen plötzlich, da wird man auch aufeinander aufmerksam. Ja, die Unterstützung der Wissenschaft ist ein völlig neues Instrument in Kombination mit der Juristerei. Sehr spannend.
Diese Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft für das Gute in der Welt, macht dir das Hoffnung, Gitsch, dass wir doch diese Kurve noch kratzen können?
Ja, es ist ja die Vernetzung Wissenschaft, Wirtschaft und Recht, die wir hier haben. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass das die einzige realistische Chance ist, die wir haben. Und was mir wirklich Hoffnung macht, ist, dass es immer enger wird, ja, dass es immer enger wird, dass erstens einmal das Case immer klarer wird und dass immer mehr sozusagen mehr Ansätze auch immer da ziehen sich die Schlingen enger um diejenigen, die das verhindern wollen. Weil letztendlich muss man es ja wirklich, deshalb glaube ich, ist auch eine Klage ein ganz gutes Sinnbild für das, was hier passiert. Es gibt einfach einige wenige und die waren halt lang an der Macht und haben lang das Weltgeschehen bestimmt, die kein Interesse daran hatten, dass wir klimafreundlich sind, die an der Nutzung von fossilen Energien Interesse hatten, weil eine globale Elite daran verdient hat. Und dazu zähle ich jetzt einfach auch einmal gewisse Politiker. Und den globalen Aufstand irgendwie programmieren zu wollen. Aber ich glaube, das kann nicht in unserem Interesse sein. Und ich glaube, dass das Recht ein wesentliches Mittel ist und diese Allianzen ein wesentliches Mittel sind, weil es damit gelingt, dass man von dieser Nische auf einmal in der Mitte steht und sagt, so wollen wir das nicht mehr haben, wir wollen eine andere Gesellschaft haben. Und ich glaube, wenn sich einmal dann wird es ein Dominoeffekt sein. Ja? Da wird eine Schlinge zugehen und dann ist das nächste vielleicht der Ressourcenminister in Australien, der halt immer noch bis 2070 noch Kohle verkaufen möchte. Und das sind, da gibt's viele Fälle, wo ich sage, die könnte jetzt dann als nächstes angehen.
Johannes, hättest du dir erwartet, dass du so in diesen Klimadiskurs hineinrutschen würdest, wie du gemeint hast, ich muss da was machen? Also da ergibt ja ein Schritt den nächsten, so wie es die Gitsch jetzt auch gerade gesagt hat. Hättest du erwartet, dass du quasi so in diese Welt auf einmal eintauchen würdest?
Also damals, wie ich beschlossen habe, das zu machen, habe ich mir das genauso vorgestellt. Wir haben eine klare Strategie. Wir sind sehr unternehmerisch an diese Sache herangegangen. Und ich hätte mich jetzt total gewundert, wenn wir nicht diesen Aufschlag gemacht hätten. So. Das, was die Voraussetzung war jedoch, und das habe ich nicht beeinflussen können oder nur indirekt, ist die Qualität der Anzeige. Da haben wir einfach ein Riesenglück gehabt, dass wir diese Leute gefunden haben, die uns dabei geholfen haben. Aber dass das ein Thema ist, das die Leute bewegen wird, ja, das war mir, also es hat mich wirklich sehr gewundert. Ja.
Du sagst, du hast die richtigen Experten, Expertinnen für die Juristerei da gefunden. Was viele Menschen machen wollen, ist auch einen kleinen Schritt setzen, aber ohne Experten beizuziehen. Wir bitten unsere Gäste hier immer, uns kleine Tipps zu geben, was jede tun kann, um auch einen Klima-Impact, einen sehr noch so kleinen Impact zu erzielen. Wir nennen das Tipp am Freitag und der sollte möglichst konkret sein. Was wäre dein Tipp am Freitag für die Menschen, die uns jetzt sehen oder hören?
Also ich muss natürlich auf unsere Anzeige Bezug nehmen, da komme ich gar nicht drum herum. Wir fahren eine Petition auf change.org, Bolsonaro, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und ich kann nur ersuchen, diese und zu unterschreiben. Wir sind fast bei 50.000 Unterschriften. Und ich glaube, das ist ein sehr kleiner, aber ein ganz großer Beitrag, weil er einfach ein Zeichen setzt. Aber generell muss ich natürlich sagen, ich glaube, wir haben aufgezeigt, dass wir mit unserer Aktion einfach etwas machen können. Dass wir keine großen Voraussetzungen mitbringen, sondern man sich einfach engagieren kann. Und das wäre sicherlich noch eine Bitte, die ich da nachschiebe.
Johannes, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du etwas getan hast, dass du etwas bewegt hast, aus einem vielleicht ganz anderen Eck kommend als viele Menschen, die auf dieser Bank schon gesessen sind. Ich wünsche dir, uns dabei sehr, sehr viel Erfolg und sage danke fürs Kommen. Das letzte Wort hat aber wie immer die Gastgeberin Gitsch. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit dem Johannes Wesemann mit?
Ich bin ja ein sehr großer Fan der Aufklärung, und dass die Welt besser geworden ist seit dieser Zeit. Und da war die Wissenschaft, und aus der Wissenschaft raus hat sich ja dann letztendlich auch ein Rechtssystem ergeben und unsere Institutionen, wie man sie heute kennen. Und was ich schön finde, ist, dass die offensichtlich schon mit einer Vorausschau gebaut wurden, weil das ist ja nicht im Hinblick auf die Klimakrise entstanden, sondern das ist ja mit einer Vorausschau entstanden auf die Probleme, die wir heute haben, die wir gar nicht antizipieren konnten, als vieles in dieser Rechtsmaterie geschaffen wurde, die aber uns aber heute ermöglichen, dass wir damit das Richtige durchsetzen. Und das ist das Erste, was ich toll finde und was ich beruhigend finde. Das heißt, wir müssen diese Infrastruktur nicht erst schaffen, sondern sie ist schon da. Und das Zweite, was ich toll finde, und da muss ich jetzt etwas durchaus mit einem Augenzwinkern sagen, ich bin ja gleich alt wie ihr, insofern darf ich das, aber es ist immer spannend, wenn Leute in ihrer Midlife-Crisis sich entscheiden, sozusagen noch einmal was zu bewirken und bewegen.
Das Wort Midlife-Crisis haben wir jetzt nicht gehört, oder?
Toll, und das ist sozusagen mein Tipp am Freitag für die Welt. Also alle, die eine Midlife-Crisis haben, mögen sich doch überlegen, dass sie was Tolles, Positives und vielleicht auch Konstruktives für diese Gesellschaft und diesen Planeten tun, weil, wie man deinem Beispiel sieht, Johannes, ist das möglich und kann einfach auch mit einer großen Ambition echt viel bewirken. Das finde ich toll.
Dann sage ich vielen Dank, Gitsch. Danke, Johannes. Muss aus eigenem Interesse sagen, es ist natürlich keine Midlife-Crisis, wenn man sich engagiert. Es ist einfach das Verantwortungsbewusstsein für diesen Planeten und für alle, die nach uns kommen. Ich sage danke, dass ihr heute auch wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba.